Hallo und herzlich willkommen zu Auch interessant. Mein Name ist Ali Heckeleif und heute bin ich unterwegs in den Räumen des Spektrum Verlags und treffe erneut Manau Bischof. Hallo Manau.
Hi Ali.
Wir hatten ja schon öfter über diesen Raum geredet. Wir sind im ominösen Podcast-Raum des Spektrum Verlags.
Es gibt ihn wirklich, ja.
Ich hatte ja mit Lars Fischer schon mal gesprochen über einerseits seine Aktivität mit dem Fischblog und sein anderes Format Wir werden alle sterben und seine Kolumnen über multiresistente Erreger und warum wir viel mehr Angst vor Infektionskrankheiten haben sollten. Und damals meinte er, ja, wir haben auch einen Podcastraum, war dann nur gerade unterwegs, hat aus dem Keller seiner Eltern gesendet. Dann hatte ich mit dir gesprochen, du meintest, ja, wir haben einen Podcastraum. Und als wir die Sendung über Mathe gemacht haben, war der gerade belegt oder so, ich weiß es nicht.
Genau.
Und jetzt sind wir tatsächlich hier und es gibt ihn wirklich. Und ihr startet in eure Podcast-Offensive, du machst ja den Podcast Geschichten aus der Mathematik, der wird auch hier produziert.
Ja, genau. Also zumindest nehme ich von hier aus auf. Ja, Demian ist dann meistens irgendwo in der Welt, gerade in Argentinien wieder. Und genau, unsere Detektor-Hosts, wenn wir welche haben, sind dann in Leipzig.
Und wir hatten uns nochmal zusammengeschlossen. In unserer ersten Sendung haben wir über Mathematik und die Faszination für Mathematik geredet. Haben mittlerweile, ich habe heute auf der Bahnfahrt nachgeschaut, 33.000 Menschen runtergeladen.
Oh, cool.
Also eine Kleinstadt. Es dauert nicht mehr lange, bis wir endlich auf Mathe-Tour gehen. Und da haben wir ja noch relativ abstrakt darüber gesprochen, warum uns das so fasziniert und was dich da so fasziniert. Du schreibst ja hier bei Spektrum die Mathe-Kolumne, die da heißt.
Die fabelhafte Welt der Mathematik.
Und du hast letztens auch ein Webinar dazu gehalten und ich hatte dich gefragt, ob wir nochmal uns unterhalten wollen, denn man bekommt dann auf die Frage, das ist ja schon spannend, aber wofür? Und dann ist eine naheliegende Antwort natürlich zu sagen, ja, Verschlüsselung. Dann sagen die Leute, ja, aber ich habe ja nichts zu verbergen, was kann die Mathematik mir schon bieten? Und dann steht man so ein bisschen da und denkt, ja, also ich kann dir jetzt nicht erklären, warum elliptische Kryptographie konkret dein Leben besser macht. Sie ist sehr cool. Und ich kann dir nicht erklären, warum das Pfannkuchenproblem dein Leben besser macht. Aber es ist sehr cool.
Das ist tatsächlich auch immer die Frage, vor der ich am meisten Angst habe, wenn man so fragt. Also wenn ich total begeistert von was bin und dann kommt die Frage, ja, wofür braucht man das? Und so. Stimmt, ja, vielleicht wäre eine Anwendung gut. Und dann guckt man immer ein bisschen. Aber tatsächlich hat ja Mathe wahnsinnig viele Anwendungen. Also das, genau. Deswegen ist es cool, dass wir heute darüber reden, denke ich.
Denn was man schnell vergisst, wenn man sich so abstrakte Probleme anschaut und es dann heißt, hier, dieses neue abstrakte Problem wurde jetzt mit KI gelöst, ging heute eine Meldung durch die Schlagzeile, wo ich versucht habe, das Problem zu verstehen und festgestellt habe, das ist so weit weg von allem, was ich mache. Und dann fragt man sich, wofür genau, an was wird da geforscht, weil die Probleme in sich ja doch sehr, sehr menschgemacht wirken. Also wenn ich jetzt rausfinde, oh, in der Topologie, wenn ich etwas mir so und so vorstelle in einem Raum, den es physisch gar nicht gibt, dann hat das plötzlich diese und jene Eigenschaft und ich kann das beweisen, dann ist das ein cooler Partytrick. Aber daraus dann Echtweltanwendung ableiten, das ist ja so ein bisschen eine Herausforderung. Und da hatte ich dir geschrieben, lass uns doch mal über den Bereich reden, wo Mathematik praktisch wird. Ich muss ja immer schmunzeln, wenn Leute sowas sagen wie Abteilung für theoretische Mathematik. Aber es gibt ja eben den Unterschied zwischen theoretischer und praktischer Mathematik. Und unter anderem eine Sache, mit der ich einsteigen wollte. Es gibt bei der NASA die Berechnung von Pi für alle Missionen auf maximal 13 Stellen, weil alles drüber zu viel Rechenkraft braucht. Also die haben schon festgestellt, Kreiszahl Pi, sehr cool, aber wir brauchen jetzt nicht die 1.000.000. Stelle. Und da fragt man sich, warum sucht die Menschheit danach? Warum haben wir gerade Großrechenanlagen und Hochschulen, die im Wettstreit sind, um noch eine weitere Stelle zu finden, die praktisch keine Anwendung findet?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist, würde ich aber sagen, auch eher so Spaßprojekte oder vielleicht um Leute zu begeistern oder so. Aber da werden jetzt nicht viele Forschungsmittel in sowas reingebuttert, ne? Um aber ganz kurz auf den Punkt mit der Topologie zurückzukommen, von der du gerade gesprochen hast. Das ist nämlich auch eine Sache, die mich so absolut begeistert hat an der Physik, nämlich, dass man so hochtrabende Mathematik hat, so in, keine Ahnung, fünfdimensionalen Räumen, irgendwelche gekrümmten Dinger mit Löchern, was auch immer Löcher in fünfdimensionale Räume sind. Also man denkt, ja, okay, das ist jetzt komplett abstrakt. Und dann stellt man auf einmal fest, dass man das in der Physik braucht und jetzt nicht, ich rede jetzt nicht von Stringtheorie oder so, wo man sagen könnte, okay, das hat ja nicht wirklich Anwendungen bisher und ist ja mehr in dem Bereich der Mathematik angesiedelt, sondern sowas wie Festkörperphysik. Also wirklich Dinge, die man anfassen kann und wo man verstehen will, wie die Strom leiten. Weil man hat vor gar nicht allzu langer Zeit erst, ich glaube vor, so mit Graphen wurde das, also das wurde ja 2006 zum ersten Mal realisiert. Aber danach sind immer mehr Materialien aufgetaucht oder man hat festgestellt, dass die in Phase, also in Zustände gebracht werden können, wenn man die kühlt, dass die zum Beispiel an der Oberfläche leiten und innen komplett isolierend sind. Und um zu beschreiben, warum die dieses Verhalten haben, also wie sich die Elektronen benehmen, muss man die Quantenzustände der Elektronen beschreiben. Und dafür braucht man halt eben genau diese Topologie in den hochdimensionalen Räumen. Und das ist halt am Ende, um einen Festkörper zu beschreiben. Und das finde ich halt total verrückt. Ja.
Ich finde Materialforschung generell begeisternswert. Es gibt so ein paar Momente, wo ich mir gedacht habe, ja, ich habe endlich einen Teil der Zukunft bei mir. Zum Beispiel hatte ich anstatt Wärmeleitpaste irgendwann ein Wärmeleitpad aus Graphen für meinen Prozessor. Weil das funktioniert halt, weil die isolierende Eigenschaft, die du erwähnst, ist, Graphen kann sehr gut Wärme leiten. Und so dieser Moment von, ich habe jetzt das erste Mal ein Produkt gekauft, in dem Graphen drin ist und es ist kein Bleistift.
Genau, das ist kein Bleistift, ja.
Ja, aber das natürlich, Topologie, wichtige Frage, wie viele Löcher hat ein Strohhalm?
Okay, es klingt nach einer Fanfrage. Ich würde jetzt eins sagen.
Ist eins von oben nach unten durch?
Ja.
Oder hat es vielleicht unten und oben ein Loch?
Nö, ich hatte eins durch gesagt, weil es ist ein Zylinder.
Genau, Prinzip. Aber wenn ich den Strom jetzt in der Mitte zuhalte, entstehen ja dann zwei Löcher?
Warum zwei?
Warum eins und unten eins?
Wenn du es zuhältst.
Fair, ein Loch ist da nicht mehr durchgängig. Du hast recht, aber ich rede mit Leuten da öfter drüber, weil das ist so eine der V-Source-Mathe-Fragen von. Also er leitet damit ein, zu erklären, dass der Mensch ein siebenlöchriger Donut ist. Wenn man alle Kanäle, die durchgehen, einfach mal auslegt. Und Donuts sind ja, also Tassen sind ja im Prinzip auch Donuts in der Topologie.
Ja, genau.
Und Strohhalme sind ein sehr guter Opener für, warum denken wir eigentlich darüber nach, wie viele Löcher Dinge haben, hinzu, ja, und am Ende brauchen wir es, um Dinge wie Graphen beschreiben zu können.
Ja, genau. Ja, aber, ja, Topologie ist ja das, dass man sich anschaut, wie geometrische Objekte, also man kategorisiert die ganz grob. Man sagt halt wirklich, alles, was ich ineinander verformen kann, ohne ein Loch reinzureißen oder zusammenzukleben, ist gleich. Und das finde ich schon mal irgendwie super cool. Das macht es aber auch sehr schwer, weil man halt, also wenn man an die Geometrie denkt, dann versucht man, zum Beispiel kann ich ja einen Graphen durch eine ganz klare Gleichung beschreiben. Jetzt muss ich aber ein bisschen abstrakter denken, wenn alles gleich ist, was ich ineinander verformen kann. Dann kann ich nicht mehr einfach nur die Gleichungen hernehmen, sondern auf kompliziertere Objekte zurückgreifen, zum Beispiel Gruppen. Ja, und die spielen ja zum Beispiel dann wieder in der Kryptographie eine Rolle. Ja, also es ist alles sehr abstrakt teilweise und hat dann doch handfeste Eigenschaften, weil im Prinzip, ich meine, Mathematik, man überlegt sich ja nicht, was ist jetzt das Abgefahrenste, was ich machen kann, sondern im Prinzip hat ja alles mit Beobachtungen oder Mustererkennung angefangen und sich einfach nur weiterentwickelt. Also macht es ja auch Sinn, dass alles irgendwo vielleicht auch eine Anwendung hat.
Auf dem Weg hierher hatte ich kurz auf die Karte geschaut, ob ich auch an der richtigen Seite aus dem Bahnhof rausgegangen bin. Und ich finde GPS ja nach wie vor, also es ist ganz nah an schwarzer Magie, wenn man überlegt. So, der erste Gedanke ist ja relativ einfach. Wir triangulieren aus mindestens drei Positionen, wo wir sind. Und woher weiß ich, von wo aus ich trianguliere? Naja, die Satelliten haben extrem genaue Uhren an Bord. Die Uhr schickt eine Kennung runter. Wenn das bei mir ankommt, kann mein Handy aus der Kennung erraten, wie weit der Satellit weg ist. Aber es ist ja nicht so, als wären diese Satelliten stationär. Also das heißt zwar geostationäre Orbit, aber die eiern ja trotzdem die ganze Zeit hoch, runter, kommen vom Kurs ab. Und ich finde den Umstand, dass GPS funktioniert. Und zwar so genau funktioniert, dass ich auf der richtigen Seite aus diesem Bahnhof rausgegangen bin. Also ich finde es nicht so beeindruckend, dass GPS weiß, ich bin in Heidelberg. Mhm. Aber ich finde es sehr beeindruckend, dass GPS weiß, ich stehe 5 Meter von dieser Tür entfernt. Beziehungsweise wir Zivilisten haben ja ein deutlich ungenaueres System als das, was technisch möglich ist. Das Militär kann auf 10 Zentimeter genau Position bestimmen mit GPS. So, das ist schon sehr verrückt, dass Kilometer weit weg, was um die Erde rumeiert,
ja,
und wir damit entscheiden können, wo wir sind. Das ist sowas, da verstehen Leute, glaube ich, dass die Mathematik dahinter hochgradig beeindruckend ist und dass das auch gar nicht so trivial ist jetzt mit Starlink und wir bekommen Internet aus dem Weltall beziehungsweise den ganzen anderen Konkurrenzprodukten, dass man dann nicht mehr nur hat, da broadcastet jemand seinen eigenen Zustand, sondern da kann oben im Weltall ein Satellit etwas empfangen, kann so Sachen wie Rauschen durch die Atmosphäre rausrechnen, weil er weiß, wie Atmosphäre rauscht und weil es genug Prüfsummen in den Paketen gibt. Und ich bekomme dann das richtige Katzenvideo weitergeleitet. Das ist schon schwer faszinierend.
Ja, es ist also gerade auch GPS. Also ich finde, man neigt dazu, das ein bisschen zu unterschätzen, wie kompliziert das wirklich ist. Weil, wie du gesagt hast, also die Uhren, die in den GPS-Satelliten sind, die sind extrem genau. Das sind Atomuhren. Die wir aber in unseren Geräten haben, jetzt in einem Handy, die sind alle fehlerbehaftet und alle unterschiedlich. Das ist geräteabhängig. Und das muss man natürlich, das müssen die GPS-Satelliten irgendwie mit berücksichtigen. Und das Ding ist, dass wenn du sogar nur eine Millionstel Sekunde falsch bist mit deinem Gerät, was jetzt super wenig erscheint, dann wird die Ungenauigkeit durch GPS kann bis zu 300 Metern betragen. Also nur, um sich das zu vergegenwärtigen.
Diese Lichtgeschwindigkeit.
Ja, eben, genau. Es ist halt, weil sich Signale mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Und deswegen reichen auch nicht einfach nur drei Satelliten quasi, die dich abdecken, sondern du brauchst vier, um eine relativ genaue Ortung ermöglichen zu können. Und jetzt muss man sich ja überlegen, das muss ja für jeden gelten, jederzeit. Und die Satelliten, die bewegen sich ja. Und wir haben aktuell, ich glaube, 31 GPS-Satelliten, die um die Erde sich bewegen. Und das, genau, je nachdem, wo man sich auf der Erde befindet, sollte es daher schon fast immer möglich sein, dass man vier hat, die irgendwie so in Reichweite sind. Aber dann bewegen die sich und die können ja auch, zum Beispiel könnten zwei Satelliten zu einem Zeitpunkt super nah beieinander sein. Und wenn das der Fall ist, dann wird die Ungenauigkeit größer, wie du halt getrackt wirst. Deswegen hast du auch manchmal einfach ein schlechteres GPS-Signal. Also nicht nur dadurch, dass du dich in einem Gebäude befindest, sondern einfach, weil gerade die Satelliten schlecht stehen, sage ich jetzt mal.
Wenn ihr weitere Astrologie-Tipps habt.
Ja, stimmt. Bisschen so. Ja,
es wurde noch vor der GLONASS-Konstellation geboren.
Ja, genau, aber dann davon hängt das dann halt auch ab. Und lustigerweise gab es, ich glaube, vor ein paar Jahren eine Facharbeit, wo das GPS-Problem gelöst wurde, also wo die wirklich MathematikerInnen geguckt haben, wie viele Satelliten man bräuchte, um eine Position exakt bestimmen zu können, unter der Voraussetzung natürlich, dass die Satelliten sich nicht in einer Reihe alle befinden, weil dann hast du halt nichts gewonnen an Informationen, aber sonst unabhängig von der Lokalisation der Satelliten. Und das ist halt ein geometrisches Problem, wie man sich vorstellen kann. Und das wurde tatsächlich erst vor kurzem gelöst und die kamen, und natürlich für allgemeine Dimensionen, weil man ist nicht nur am dreidimensionalen Fall interessiert in der Mathematik, sondern D-Dimensionen. Und da kam raus, dass für D-Dimensionen braucht man immer D plus zwei Satelliten. Das würde bedeuten, bei uns bräuchte man halt fünf, um exakt den Standort bestimmen zu können. Dadurch, dass wir uns halt aber auf der Erdkugel befinden, das ist ja nochmal eine Nebenbedingung. Ja, wir werden höchstwahrscheinlich nicht im All sein. Genau, lang in aller Regel die vier, die wir halt haben, die uns abdecken.
Wie gesagt, das ist für mich, wenn ich drüber nachdenke, kurz vor schwarzer Magie. Das ist eine der Sachen, die ich sehr schön finde, weil man da eine ganz praktische Anwendung von Mathematik sehen kann, wo wir bei GPS-Satelliten sind, ist die Raketengleichung.
Ja.
Wo es darum geht, wie viel Treibstoff, wie viel Masse ins All bringen kann. Und jetzt ist ja der erste Gedanke, mehr Treibstoff, mehr Material. Aber irgendwann schlägt das Gewicht des Treibstoffs ins Gewicht. Und dementsprechend gibt es da eine Kurve, die sagt, Raketen können nicht sinnvoll schwerer sein als XY. Es gibt da natürlich, das ist total krasse Sci-Fi aus der Sowjetunion, wo man sagt, ja, aber was ist, wenn wir die Rakete erstmal mit einer Atombombe beschleunigen, bevor wir sie dann zünden?
Ja.
Nicht zu vernachlässigen der Fakt, dass ja nicht aller Treibstoff in der Rakete sein muss. Und dann überlegt man, was ist der größte Wumms, den wir auf der Erde erzeugen können. Aber trotzdem, für die konventionelle, wir fliegen Material ins All. Deswegen sind ja für so Sachen wie Mars-Mission interessant. Können wir im Orbit refuelen? Können wir den Mond zum Beispiel benutzen, um einfach Zeug zu lagern, weil es einfacher ist, vom Mond aus zu starten als von der Erde. Und die Raketengleichung, finde ich, ist was, das kann man sehr gut intuitiv noch verstehen, ohne wirklich in die Formeln reinschauen zu müssen.
Ja, umgekehrt genauso. Also ich finde die Raketengleichung sehr spannend und andererseits, wenn Dinge runterfallen, dass du den Luftwiderstand hast, der irgendwann mal reinschlägt. Und man denkt ja auch, je höher etwas ist, desto schneller wird irgendwas beschleunigt. Aber irgendwann mal hört diese Beschleunigung ja auf durch den Luftwiderstand. Man hat einfach eine Maximalgeschwindigkeit, die man bei Fallen haben kann. Und da gibt es eine lustige Geschichte, nämlich, also ich saß mal mit Freunden zusammen und die haben irgendwie erzählt, dass die im 5. Stock wohnen und auf dem Dach manchmal eine Katze von denen rumstreut, also von den Nachbarn rumstreunert. Und sie halt immer Angst haben, falls die Katze mal runterfällt. Und dann haben wir irgendwie gegoogelt, ja, wie hoch, was ist eigentlich das Höchste, von dem eine Katze einen Sturz überleben kann? Und dann
Bisher
kann.
ist die Geschichte noch nicht so lustig.
Nee, oh Gott, ja, stimmt. Nein, aber das Lustige daran ist, theoretisch können Katzen einen Sturz aus jeder beliebigen Höhe überleben, weil, also es gibt Berichte von Katzen, die in New York aus dem, ich glaube, 30. Stock gefallen sind, auf Asphalt und überlebt haben. Also das Gute an Katzen ist, dass die halt so super beweglich sind und wenn die lange genug fallen, dann entspannen die sich wohl, weil die nicht mehr diesen Schockmoment haben, dass sie auf den Beinen landen müssen, entspannen sich und dadurch federt das halt so ab. Und die haben dann innere Verletzungen, also die Katze, die da vom 30. Stock gefallen ist, die musste dann natürlich behandelt werden. Aber dann ging es sehr gut, also nach ein paar Wochen. Und die war wieder fit.
Das
Und
klingt bimodal nach, es gibt dieses kurze Fenster, wo Katzen noch nicht entspannt genug
genau.
sind. Das ist ja schrecklich.
Ja, genau. Also tatsächlich
Ja!
das Gefährlichste für Katzen ist, glaube ich, ich müsste jetzt nochmal genau die Zahlen nachgucken, aber ich glaube, wenn die zwischen aus dem 3. bis zum 7. Stock fallen, weil da, also alles da drunter, dann landen die auf den Beinen, kein Problem. Dann ab dem 3. Stock oder so wird halt dieses auf den Beinen landen nicht mehr so gut, weil die sich halt dann wirklich die Beine halt in die Lunge rammen. Und ja, das.
Ich kann etwas Erbaulicheres erzählen. Eichhörnchen können tatsächlich aus jeder Höhe fallen. Und es gibt Videos davon, wie sie in Russland von so 10 Stockwerk hohen Plattenbauten runterfallen. Das Problem bei Eichhörnchen ist nämlich, dass sie, also oder der Vorteil, durch ihre Form sind sie so unfassbar nicht aerodynamisch, dass sie sich selbst genug abbremsen, um den Sturz zu überstehen.
Ach, cool.
Also Eichhörnchen kann man tatsächlich, also es wird noch andere Tiere geben. Ich kann mir vorstellen, dass einige Insekten auch durch die Luftreibung und die geringe eigene Masse dann nicht genug Beschleunigung, um daran kaputt zu gehen. Aber also wäre ich eine Katze und ich falle aus dem 30. Stock, dann würde ich danach irgendwo hinziehen, wo es keine Hochhäuser gibt.
Ja, also es ist nicht gut, aber ich finde es trotzdem faszinierend, dass es so durch diesen einfachen Umstand des Luftwiderstands, dass du diese Maximalgeschwindigkeit hast und diesen Maximalimpuls hast, mit dem die Katze aufschlagen kann und es nicht letal ist unbedingt. Und deswegen ist es nicht empfehlenswert und ich kann auch niemandem empfehlen, eine Katze einfach aus dem Fenster zu werfen oder so. Aber leider passiert es ja manchmal, dass Katzen halt springen. Ja,
Hier
genau.
lernt ihr die echten Lifehacks.
Mach das bitte nicht.
Also, eine theoretische Katze. Eine massebehaftete theoretische Katze. Ja, und wir hatten dann hin und her geschrieben, praktische Beispiele, GPSs und All-Star. Kryptographie auch immer schön, weil man da erklären kann, warum das sicher ist, beziehungsweise man kann sehr schnell. Ich finde die Trapdoor-Funktion total beeindruckend in der Mathematik. Der RSA-Algorithmus ist der Verschlüsselungsalgorithmus. Es gibt auch eine spannende Geschichte dazu, wie die NSA versucht hat, den zu verbieten.
Ja.
Und Mathematik verbieten ist so eine Sache, wenn die Zahnpasta erstmal aus der Tube raus ist, dann ist es wirklich schwer.
Ich habe ein T-Shirt, wo tatsächlich der RSA-Code in Perl drauf ist. Das T-Shirt wurde damals aus Protest halt angefertigt, weil eben die NSA das verbieten wollte und das als Waffe titulisiert hat. Für wenn das ausländische Menschen halt sehen, dass die das halt benutzen können, um ihre Daten zu schützen und dass das ja quasi wie so ein Angriff auf die USA wäre. Und dann haben Leute aus Protest halt diese T-Shirts getragen und meinten, na gut, dieses T-Shirt ist jetzt wohl eine Waffe und das ist
Hast
jetzt wohl verboten.
du das als Replik in Erinnerung an diese T-Shirts oder ist das ein Original? Weil das war ja, ich glaube, 75 haben die den erfunden.
Ja, ich glaube, es war 75. In den 90ern kam es dann nochmal auf, glaube ich, diese Waffendiskussion. Und das hatte, boah, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein, das ist jetzt peinlich. Ja, der
Das
eine,
findet die Regie raus.
ja, der eine Informatiker hat das dann gemacht und der ist inzwischen in geschäftsleitender Position bei jetzt auch peinlich, das fällt mir
nicht. Das findet die Redaktion heraus. Ja, dafür schneidet man es.
Ja, genau. Sehr gut.
Das wird jetzt hier im Schnitt, werde ich mich nochmal vor die Kamera setzen und sagen, bei wem wir geredet haben.
Ja, vor allem auch mit meinem Freund bei der Firma. Na, egal. Und, genau. Und der hat auf jeden Fall, wird dieses T-Shirt dort verkauft. Und das fand ich so cool und wollte es unbedingt haben.
Stark. Und bei Kryptografie ist ja das Spannende, mit dem Private-Public-Key-Exchange kann ich dir eine Information übermitteln, die alle abhören können. Und du kannst mir eine Information übermitteln, die alle abhören können. Und wir können trotzdem miteinander verschlüsselt kommunizieren, ohne dass, obwohl unsere Kommunikation mitgehört wird und unsere Public Keys bekannt sind, man es entschlüsseln kann. Ich habe auch schon mal in einer anderen Sendung, ich glaube, irgendwie das Internet funktioniert, habe ich erklärt, wie RSA funktioniert, also mathematisch funktioniert, und warum dafür Primzahlen wichtig sind.
Das ist, das ist sehr cool. Also vielleicht, um nochmal ein bisschen lower level einzusteigen. So, wenn man jetzt erstmal miteinander kommunizieren will und nicht möchte, dass andere Leute das abhören, hat man ja schon sich in der Antike und im Mittelalter und so hat man sich Chiffren überlegt. Also was man häufig gemacht hat, war, oder was man dann halt immer macht, ist, dass man die Buchstaben einer Nachricht durch Symbole oder andere Buchstaben oder Zahlen irgendwie ersetzt und die sich zukommen lässt.
Die Cäsar-Chiffre, Daily Doses, heute ans Römische Reich gedacht.
Genau, die Cäsar-Chiffre zum Beispiel. Und dann gibt es noch viele andere. Was dafür halt notwendig ist, eigentlich immer, vor allem bei dem Fortgeschritteneren, ist, dass man halt einen Schlüssel hat. Also, dass irgendwo halt festgehalten ist, welcher Buchstabe durch welches Symbol ersetzt wurde und so weiter. Und da gibt es sehr ausgeklügelte Varianten, die auch schwer zu knacken sind. Und eine meiner, um nochmal eine etwas fiese oder blutige Anekdote zu erzählen, ist die Geschichte von Maria Stuart, die war Königin von Schottland und war im Streit, sage ich jetzt mal, mit ihrer Cousine, der Königin Elisabeth von England und wurde von ihr gefangen genommen. Und ich kann jedem nur empfehlen, die Geschichte von Maria Stuart nachzugucken, vor allem Leute, die gerne blutige Geschichten haben. Da gibt's noch ganz viele im Hintergrund mit ihren Männern und so. Aber gut, die ist gefangen genommen und sie kommuniziert mit ihren Anhängern über verschlüsselte Nachrichten. Und eigentlich konnte sie ziemlich gut verschlüsseln und hat das gemacht, ohne dass man es wirklich knacken konnte. Und am Ende wurde sie aber nachlässig und das gerade bei den Nachrichten, wo es um Mordkomplott gegen ihre Cousine ging. Und das ist dann aufgeflogen und dann wurde Maria Stuart umgebracht.
Wir sind nicht nur in Astrologie, sondern auch ein True Crime Podcast.
Ja.
Wenn du jetzt noch praktische Lebenstipps hättest.
Ich finde bestimmt noch welche.
Aber da gibt es im Cryptonomicon von Neal Stephens auch die Szene, wie Leute im Gefängnis mit einem Kartenspiel eine Verschlüsselung kommunizieren. Also das ist so etwas, wo ich mir denke, das ist sehr cool. Würde jemand mir gegenüber sitzen und er spielt ein Kartenspiel nicht nach den Regeln, sondern versucht, mir Primzahlen zu kommunizieren, indem er Karten zusammenlegt, ich würde das überhaupt nicht verstehen.
Ja.
Aber um nochmal zu den Primzahlen zurückzukommen. Meine Lieblingsprimzahl ist ja 57.
Die Grotendieck-Primzahl, ja genau, die ganz einzigartig ist, weil sie durch 3 und 19 teilweise ist.
Ja, aber was hat es damit auf sich?
Damit hat es auf sich, dass der große, geniale Mathematiker Alexander Grotendieck aus dem 20. Jahrhundert, also er hat die Mathematik umgekrempelt und er hat genau das gemacht, worüber wir heute nicht reden werden, nämlich er hat die Mathematik in so eine sehr, sehr, sehr abstrakte Richtung bewegt, die fernab von Anwendungen ist. Der war wirklich genial, hat ganz viele Themengebiete komplett geprägt, neu erschaffen, an denen bis heute halt gearbeitet wird. Und er wurde mal von seinen Kollegen gefragt, hey, Alexander, sag mal eine Primzahl. Und er hat gesagt, 57. Und seitdem ist die 57 die Grotendieck-Primzahl.
Sie fühlt sich aber auch an wie eine.
Ja.
Also ich, trotz des Wissens, dass sie durch 19 und durch 3 teilweise, ich kann das gut ausblenden.
Total. Also ich finde auch erstmal wirkt es immer so wie eine 1a-Primzahl, ja, wenn man halt, solange man nicht die Quersumme bildet. Ja, aber um zurück zu Primzahlen und zu Verschlüsselung. Was wir erzählt haben, war im Prinzip, man braucht halt eigentlich immer den Schlüssel, also so einen Code, der mir sagt, okay, wie ich diese Verschlüsselung angewendet habe. Und das finde ich ja den genialen Gedanken von Diffie und Hellman, die hatten, nämlich zu sagen, am sichersten machen wir das Ganze, wenn wir den Schlüssel veröffentlichen. Also das ist halt erstmal so komplett kontraintuitiv, weil damals kam halt das Internet auf, das war so in den 70ern, und dann war klar, okay, wir müssen unsere digitalen Daten, wollen wir ja auch verschlüsseln. Wie machen wir das am besten? Und also entweder wir haben eine zentrale Instanz, die jeder Person einen Schlüssel zuweist, aber wer vertraut dieser zentralen Instanz? Ich möchte ja auch nicht, dass der Staat trotzdem alle meine Nachrichten lesen kann vielleicht.
Hast du etwas zu verbergen?
Auch wenn nicht, bin ich das vielleicht nicht gut. Und ich kann mich aber auch nicht mit jeder Person in live treffen, bevor ich mit ihr kommuniziere. Das ist ja auch nicht machbar. Und dann war halt die Überlegung, wie man so eine sichere Verschlüsselung schafft. Und da gab es den Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch. Und da ist die eine Key-Idee dahinter, halt wirklich, dass man einen Teil des Schlüssels veröffentlicht, jede Person noch einen Geheimen hat, wo man damit halt eben sicher verschlüsseln kann.
Und da ist dann die Primfaktorzerlegung wieder relevant, dass man extrem große Primzahlen zum Verschlüsseln nimmt, denn Primzahlen sind bedeutend schwerer zu brute-forcen, beziehungsweise zu erraten. Das ist ja auch so eine der Sachen, die sich nach wie vor durchzieht. Wir haben ein Schema, mit dem wir beschreiben können, ob etwas eine Primzahl ist, aber wir können nicht sagen, und mit dieser Funktion berechnen wir alle Primzahlen.
Ja, genau, also wir wissen halt einfach nicht, also es gibt Funktionen, die unendlich viele Primzahlen ausgeben können, aber wir können nicht vorhersagen, wie die Primzahlen verteilt sind, das ist immer noch eine große Frage unter den natürlichen Zahlen, und wir können nicht einfach eine Zahl hernehmen und in ihre Primfaktorenzerlegung zerlegen. Also in ihre Primteiler, wie eben bei 57, die 13 und
Die 3 und die 19.
Die 3 und die 19, so, dankeschön.
Die Bischofsche Primzahl ist die 57 und man kann sie durch 13 teilen.
Genau, ja, genau. Und das macht halt eben die Verschlüsselung so sicher. Also man sucht quasi, also das Ding ist, Diffie und Hellman kamen her und haben sich überlegt, wie man diesen Schlüsselaustausch machen kann, haben sich eine clevere Methode überlegt. Aber am Ende muss man das halt mit Mathematik backen. Und das haben dann halt Shamir, Adelman und ja. und gemacht. Wird auch nochmal ergänzt.
Redaktion. Die Namen sind Rivest, Shamir und Adelman.
Der RSA-Algorithmus heißt wegen der drei Herren so, die ihn entwickelt haben.
Genau. Und die Idee ist, ich suche mir eine mathematische Funktion, die sehr einfach in die eine Richtung zu berechnen ist. Also sowas wie, das Verschlüsseln muss sehr einfach und schnell gehen. Was wären zum Beispiel, ich nehme zwei große Zahlen, multipliziere sie und bekomme dadurch eine andere große Zahl. Und deine Aufgabe, wenn du das knacken wollen würdest, wäre es, du hast diese riesige Zahl, die ich da ausgerechnet habe. Was sind diese zwei anderen großen Zahlen, aus denen die sich zusammensetzt? Und in diese Richtung, es ist super schwierig.
Trapdoor heißt die Funktion. Und ich finde das so spannend, dass wir Dinge haben, die, wenn ich eine der beiden Zahlen kenne, ja total einfach zu berechnen ist. Aber wenn ich sie eben nicht kenne, weil sie dein Schlüssel ist, beziehungsweise du sie nicht kennst als Außenstehender, ist es eine unfassbar rechenintensive Aufgabe, jede Menge Zahlen dagegen zu prüfen. Und das ist ja eine der Sachen, wo Quantencomputer sind ja ein großes Thema. Ich nehme an, auch hier bei euch im Verlag wird man da die verschiedensten Meinungen zu haben. Ich bin ja relativ optimistisch, dass wir Quantencomputer nicht sinnvoll erleben werden, weil bisher der einzige Anwendungsfall, in dem sie brillieren, ist potenziell das Versprechen, dass man alte Daten entschlüsseln kann und Kryptographie knacken. Das Problem ist, wir haben jetzt schon Post-Quantum-Proof-Algorithms. Das heißt, wir wissen jetzt schon, dass tagesaktuelle Kommunikation potenziell nicht durch das, was wir uns von Quantencomputern versprechen, knackbar ist. Das heißt, bis auf zum Beispiel die NSA, die einfach viele, viele Petabyte an Daten gespeichert hat, die dann rückwirkend sagte, sie haben aber im Jahr 2026 diese Nachricht geschrieben, die wir jetzt entschlüsseln konnten. 20 Jahre später.
Genau.
Also da wird bestimmt ein strafrechtlich irgendwas möglich sein, aber ich glaube nicht, dass das Versprechen aufgeht, dass Quantencomputer für Staaten die Verschlüsselung knacken können in einer Effizienz, in einer Zeit, in der die Kryptographie nicht weiterschreitet. Das heißt, ich bin optimistisch, dass die Endeavors der Quantencomputer ins Leere laufen. Das ist ja so der Hauptanwendungsfall, dass wir können Kryptographie knacken. Es gibt dann noch andere Bereiche, wo D-Wave groß mitwirbt. Ja, sie können in der Logistik so viel optimieren. Das Postman-Problem ist ja ein ganz beliebtes, dass es unfassbar schwer ist, die effizienteste Route zwischen verschiedenen Punkten zu berechnen, weil es auch erstmal kontraintuitiv wirkt, wenn man sich überlegt, ich weiß, wo die Punkte sind, ich kenne die Wege dazwischen, warum kann ich die jetzt nicht einfach alle als Baum darstellen und ich laufe den kürzesten Baum an? Aber das wird sehr schnell sehr kompliziert. Und dementsprechend, ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, aber bei Quantencomputern, da bin ich sehr skeptisch, ob die eine Echtweltanwendung finden werden. Und im Moment bei den Startups, glaube ich, da ist sehr viel mehr Schein als sein.
Da ist sehr viel Hype, das auf jeden Fall. Ich glaube, Echtweltanwendungen, ich denke schon, dass es viele an sich gibt, weil ja im Endeffekt unsere Welt ja auf Quanten aufbaut. Und ich glaube, gerade solche Fragen aus der Chemie, Materialwissenschaft, Physik, die ja darin bestehen, dass man von Quantensystemen niedrigste Energien oder so berechnet, was ja auch notorisch schwer ist für gewöhnliche Computer und mit Simulationen, glaube ich, dass Quantencomputer da auf jeden Fall einen großen Nutzen bringen können, weil halt eben du das Quantensystem direkt nachbauen kannst in vereinfachter Form zum Beispiel und dass er einfach laufen lässt und der das intrinsisch schon rechnet. Also das ist jetzt eher Richtung Quantensimulation. Da sehe ich auf jeden Fall Potenzial. Was du jetzt sagst mit Logistik und so, das wird ja immer wieder aufgeführt. Da bin ich auch noch skeptisch, wie viel man da jetzt gerade noch gewinnt. Also das Problem ist, dass man halt relativ wenige Quantenalgorithmen überhaupt hat. Also eine große Misconception ist ja, dass man denkt, dass Quantencomputer per se schneller sind. Das stimmt halt schon mal nicht. Quantencomputer können bestimmte Probleme effizienter lösen als gewöhnliche Computer. Aber welche es jetzt genau sind und so richtig mathematisch bewiesen wurde es auch noch nicht, muss man dazu sagen. Ja.
Ich habe ja mein Stipendium von der Joe Rogan University of Bro Science, wo man lernen konnte, dass Quantencomputer aus Paralleluniversen rechnen können.
Ah ja.
Und dementsprechend, sie haben ganz andere Möglichkeiten. Weil ja, das, was Quantencomputer so spannend macht, ist, dass sie in anderen Zuständen als binär arbeiten können. Mhm. Und dementsprechend mit Wahrscheinlichkeiten. Das ist ja auch der Begriff der Quantenverschränkung ist etwas, was man sich schwer vorstellen kann, weil es vor allem ein mathematisches und kein Echtweltkonzept ist. Und dieses mathematische Konzept beschreibt, dass durch Zustände, die an einem Ort stattfinden, sie an einem anderen Ort genauso sein müssen, beziehungsweise entsprechend verschränkt, aber beschreibbar. Und ich dadurch durch einen Informationspunkt Informationen über den anderen Punkt habe. Dann kommen so Sachen wie die spukhafte Fernwirkung und dann sind wir wieder kurz davor, dass wir ein esoterischer Astronomie-Podcast werden. Aber das sind ja, also da gibt es viele Misconceptions, dass Leute davon ausgehen, der Quantencomputer wird den konventionellen Computer komplett in den Schatten stellen. Na, aber in einem sehr spezifischen Anwendungsbereich und in dem erleben wir auch gerade noch nicht die Fortschritte, die wir bräuchten. Es gab von Google bzw. von Alphabet das Project Willow, wo sie ihren großen mit 120 Qubits ihren großen Prozessor vorstellen wollten. Microsoft hat auch nochmal was vorgestellt. Das ist bisher alles viel zu fehleranfällig und leidet immer noch darunter, dass man die Messunschärfen nicht so runter reduzieren kann, dass man dadurch die gewollten Unschärfen der Quantenzustände sinnvoll verwenden kann.
Ja, also es gibt schon Fortschritte. Gerade in den letzten Jahren passiert da schon was. Aber bis wir jetzt wirklich da sind bei tatsächlichen Anwendungen, dauert es, glaube ich, auf jeden Fall noch. Vor allem, ich habe mit mehreren Experten auch in dem Bereich geredet und was auch viele gesagt haben ist, also es gibt schon Berichte über Firmen zum Beispiel, die Quantencomputer nutzen, nicht unbedingt von D-Wave, aber auch andere, um so Logistikprobleme zu lösen. Und die sagen, ja, wir sind besser geworden, wir haben eine bessere Effizienz bekommen. Dann sagen aber andere wiederum, hätten die ganzen Ressourcen, die sie jetzt in Quantencomputing und in die Ausarbeitung dieses Algorithmus für ihr Problem halt gesteckt haben, in ihren klassischen Algorithmus gesteckt und mit einem normalen Computer, mit einem Supercomputer oder so, dann hätten sie das auch geschafft. Also das ist dann immer so die Frage, wenn ich das eine Problem auf dem Quantencomputer so krass optimiere, dann klar, läuft das vielleicht besser, wenn ich halt sonst eher ein suboptimales System nutze. Aber die Frage ist halt immer noch, wenn ich jetzt all mein Effort in klassisch Computing stecke, bin ich dann wirklich noch schlechter. Und das hält sich sozusagen, was ich so das Gefühl habe, aktuell so ein bisschen die Waage, beziehungsweise die klassischen Computer sind immer noch besser und vor allem, ja, ich glaube, Quantencomputer können tendenziell sogar vielleicht energieschonender sein, was ich gehört habe, was ich erstaunlich fand. Und noch ein Punkt, was Verschlüsselung angeht. Es gibt Postquantenkryptographie, die ja auch ziemlich, also auch sehr gut erforscht ist teilweise, wo man auch wirklich denkt, das funktioniert gut. Teilweise also iMessage oder so ist ja auch schon damit verschlüsselt. Aber bis die ganzen Unternehmen, die ganzen Infrastrukturen darauf umstellen, das ist halt wohl so ein bisschen das Problem.
Wir schreiben ja privat über iMessage und über Instagram. Instagram hat die Verschlüsselung jetzt einfach eingestellt.
Ja.
So, Apple sagt hier, komm mit deinem Quantencomputer, ist egal. Ja. Instagram sagt, Verschlüsselung, nein.
Ja, und das ist dann nämlich auch noch das andere, was ich mir denke für Privatanwender. Jeder, der ein iPhone hat oder ein Smartphone generell, hat ja wahrscheinlich irgendwie mit Google zu tun, mit Apple, mit sonst irgendwas. Da sind die Sachen zwar verschlüsselt, aber naja, also den großen Firmen wirklich dazu vertrauen. Ich meine, wir haben ja alle die NSA-Skandale und so mitbekommen. Ne? Also deswegen denke ich mir, wenn man sich jetzt darüber Gedanken macht, dass vielleicht Quantencomputer meine privaten Daten hacken, naja, vorher hat die jeder andere, so nach dem Motto, ja. Das ist mir halt schon klar, aber für Regierungen oder sowas ist es natürlich sehr essentiell.
In der Sendung, die ich mit dem Nicolas Wörl von Methodisch Inkorrekt aufgenommen habe, da sagte ich, dass der Quantencomputer ein großer Sprung wird und wir werden ihn mit dem Fusionsreaktor betreiben.
Mit dem Bayerischen.
Ich möchte ja nach wie vor mit Doro Bär reden, unsere Raumfahrtministerin, die erst 100 Tage im Amt überhaupt mal das Raumfahrtministerium, also den Raumfahrtteil in ihrem Ministerium ausgebaut hat. Was ich schon ein starkes Ding finde, dass ihnen so nach 100 Tagen aufgefallen ist, boah, welche Erfolge haben wir denn anzukündigen? Oh, wir haben da diesen Teil für Raumfahrt, da haben wir noch nichts gemacht. Ja, aber wenn sich Leute hinstellen wie Doro Bär und sie sagt, ja, wir brauchen den ersten Fusionsreaktor in Bayern und du schaust, was hat Deutschland für ein Budget im Bundeshaushalt für Forschung? Mhm. Im Vergleich zu, was gibt China nur für Fusionsreaktoren aus? Das ist das Gleiche. So, ich glaube nicht, dass wir werden nicht so viel brillanter sein, dass wir es mit einem Bruchteil des Geldes schaffen. Und das ist ja so das Enttäuschende bei den Fusionsreaktoren. Die Leute vom Wendelstein 7X, die sagen, technisch haben sie verstanden, was sie machen wollen. Sie brauchen einfach mehr Geld, um mehr Prototypen zu bauen. Also, das wäre wirklich ein Problem, das man mit Geld draufwerfen lösen kann. Und stattdessen wirft die Menschheit ihr Geld auf, wir fliegen mal zum Mars, oder?
Ja, es ist halt, also, ja.
Du kannst jetzt ein Video generieren, wie deine Katze Pfannkuchen backt. Ist doch super.
Richtig. Also, ja, ich bin absolut natürlich immer pro Forschung und sonst irgendwas. Was ich halt nicht mag, ist zu viel Hype. Und das hat man halt sowohl in der Fusionsforschung als auch beim Quantencomputing, bei AI natürlich. Ja, auch wenn es überall Fortschritte gibt. Und ich finde es wichtig, auch über die Fortschritte auch immer zu berichten. Das versuchen wir ja auch immer zu machen. Aber ja, es ist halt, wenn man so manchmal hört, was da von vor allem von Startups und von Firmen verlautbart wird. Also auch, ich erinnere mich gerade, bei Quantencomputer hatte ich so einen Film gesehen. Ich weiß nicht mehr, von welcher Firma das war. Aber wo die quasi direkt anfangen, sie werden jetzt Krebs heilen. Und ich mir denke, also
schon wieder.
Es ist halt einfach so, ja, man hofft, dass man das natürlich vielleicht irgendwann kann. Und vielleicht kann ein Quantencomputer da auch einen Beitrag leisten. Das wäre schön. Aber mit solchen Versprechungen direkt reinzugrätschen. Und ja, ich meine, es gibt ja auch viele Menschen, die davon betroffen sind und die irgendwie Hoffnung dann bekommen und einfach ein komplett falsches Bild von dem haben, was halt jetzt wirklich, wo der Forschungsstand wirklich ist.
Das ist ja generell beim journalistischen Schreiben über Wissenschaft. Du möchtest ja die Aufmerksamkeit der Leute und du möchtest keine falschen Hoffnungen. Hm. In dem Spiegelheft aus der Woche meiner Geburt, da steht ein Artikel mit dem Titel "Jetzt kommt die Impfung gegen Krebs". Ach. Das ist bisher noch nicht passiert.
Nee, leider nicht. Und vor allem gegen welchen?
Ja, vor allem Gebärmutterhalskrebs, HPV, ja, da genau. Hat man mit der Impfung ja wirklich Fortschritte gemacht.
Genau.
Aber aus der Schlagzeile denken die meisten Leute nur mit, oh ja, dann kann ich jetzt zu meinem Bier noch eine Zigarette anmachen, die Impfung gegen Krebs kommt.
Ja, genau.
Ist das bei dir, wie ist der Interessenskonflikt zwischen, der Artikel soll ja geklickt werden und der Artikel muss aber auch schon das widerspiegeln, was er macht. Denn ein Problem, das du und ich beide haben, wir haben ständig mit extrem faszinierenden Dingen zu tun, die faszinierender werden, je länger man drüber redet.
Ja.
Und jetzt ist so eine Schlagzeile halt relativ kurz.
Ja. Ja, das ist ja das Problem, mein alltägliches Problem. Also genau das. Man will ja natürlich Aufmerksamkeit. Und ja, manchmal, also ich glaube, man kann mir auch bei manchen Artikeln, wenn man sich einzelne raussucht, vielleicht vorwerfen, dass der Titel ein bisschen arg reißerig ist. Also ich hatte mal einen, der wurde auch wunderbar geklickt und es war ein schöner Artikel, deswegen habe ich mich auch gefreut. Aber da ging es um Geisterjägerin löst eines der größten Probleme der Kosmologie. So.
Wir sind doch ein Astrophysik- und True Crime Podcast.
Ja, stimmt. Ja, und da Geisterjägerin klingt natürlich jetzt irgendwie nach Ghostbusters oder irgendwie oder was Esoterischem, aber es gibt halt Geistzustände in der Physik und das sind halt Zustände, die man halt tunlichst in der Regel vermeiden möchte, die in seiner Theorie zu haben, weil die negative Energie haben und dann könnte ich ja jeden Zustand quasi energetisch niedriger machen, indem ich diese Teilchen generiere und würde... Ja, also im Prinzip würde ich im Höllenfeuer landen, wenn du so willst. Weil
das Schöne ist, ich weiß, was du meinst und trotzdem klingt negative Energie, es klingt total esoterisch.
Genau, aber das ist der Punkt, deswegen nennt man die auch Geister, weil man davon ausgeht, dass es die halt nicht geben kann, weil die zerstören deine Theorie, weil du dann gar nichts mehr gescheit aufbauen kannst in der Regel. In der Regel, es gibt auch ein paar mathematische Sonderfälle, wo man die braucht. Okay, Quantentheorie. Und sie hat es geschafft, bei so einer alternativen Gravitationstheorie, also eine Erweiterung von Einstein, jetzt nicht Einstein lag falsch, sondern es klingt immer wilder. Aber
also die Geisterjägerin, die Einstein widerlegte. Gut Schlagzeile.
Das habe ich zum Glück nicht gewählt. Aber es ist seriöse Wissenschaft. Sie hat sich halt ein Modell angeguckt von einer erweiterten Gravitation, wo du ein paar Probleme, die es in der Kosmologie gibt, halt los wirst. Und diese Erweiterung wurde aber immer ausgeschlossen, weil diese Geistzustände entstehen und man dann gesagt hat, okay, das ist nicht physikalisch. Und sie hat aber festgestellt, dass man diese Geister loswerden kann. Deswegen Geisterjägerin. Ja, und genau, das ist zum Beispiel eine Überschrift, wo ich mir denke, ja, da habe ich mich schon aus dem Fenster gelehnt, aber es war faktisch richtig, was da stand. Aber klar, ja, ich meine, Leute klicken da drauf, weil vielleicht mit ein bisschen einer anderen Erwartung. Und
wähle ich jetzt eine Katze in dem 30. Stock, dann wäre es doch gar nicht so risikobehaftet.
ja, es ist halt, das ist halt schwierig. Ja, es ist wirklich schwierig. Aber man muss halt irgendwie die Balance finden. Und wie du ja sagst, man will ja auch nicht komplett untergehen, weil man hat ja wissenschaftlich fundierte Artikel, fundierte Artikel zu produzieren und denke mir, ja, ich möchte ja, dass die Leute das lesen. Ja.
Das ist generell die Schwierigkeit der Aufmerksamkeitsökonomie, in die ich ständig reinlaufe, dass ich mir denke, am liebsten würde ich diese Sendung jetzt hier nennen, interessante Plauderei über Dinge, die uns in der Mathematik faszinieren. Das klickt aber keiner. Es wird vermutlich irgendwas heißen wie faszinierende Geschichten aus der Mathematik, aber...
Ja, du kannst ja auch, wie hast du es jetzt die ganze True Crime?
Der letzte historisch akkurate True Crime Astrologie-Podcast.
Astrologie-Podcast, genau.
Ist, der wichtige Unterschied, das N in Astronomie ist die Naturwissenschaft und das L in Astrologie ist die Lüge.
Genau, ja. Ja, ich hatte auch tatsächlich letztens einen Artikel, wo ich drüber geschrieben habe, also ich meine, dass Astrologie Mist ist, ich glaube, oder aus heutiger Sicht vor allem Mist ist, ich glaube, das sollte hoffentlich allen wissenschaftlich gebildeten Leuten klar sein und meinen Leserinnen und Lesern ja sowieso. Trotzdem habe ich mich dazu hinreißen lassen, einen Artikel darüber zu schreiben und habe versucht, so ganz unabhängig davon, dass Sterne, die natürlich Lichtjahre von uns entfernt sind, uns ja nicht irgendwie beeinflussen können.
Dich vielleicht.
Ja, genau, Entschuldigung. Ich spreche für mich in diesem Fall.
Also, die GLONASS-Konstellation zum Zeitpunkt meiner Geburt.
Ja, aber so abgesehen davon, dass das klar sein sollte, dass das jetzt uns nicht wirklich beeinflusst, gibt es ja noch andere Punkte, die halt einfach komplett klar dagegen sprechen zu den Sternzeichen, die heute benutzt werden, dass die mittlerweile zum Beispiel ganz so anders sind als zu den Daten, die wir denen zuweisen, dass auch noch eine andere Konstellation dabei sein sollte und so weiter. Also ich habe versucht, das wissenschaftlich ein bisschen aufzuarbeiten Und trotzdem habe ich gesehen, dass es so Kommentare gab wie, boah, jetzt schreibt irgendwie so Spektrum und sowas schon über solche Themen und ist ja klar, hier der ganze Wissensverfall. Und ich dachte, ja, okay, ja, das Thema an sich, natürlich Astrologie, aber es war so, es ist eine Kolumne, um so drauf aufmerksam zu machen, hey Leute, wieso könnt ihr anderen damit begegnen, wenn ihr solche Argumente hört vielleicht?
Ja, ich saß letzten Freitag am Bahnhof und habe gewartet, dass meine Bahn kommt. Und neben mir ließ sich eine Frau gerade von ihrer Freundin die Karten legen, ob sie ihrem Freund noch eine Chance geben soll. Möchtest du dieser Frau also sagen, das hat gar nichts mit den Karten zu tun?
Naja, ich meine, vielleicht ist es ja für sie aus einer psychologischen Perspektive her hilfreicher, wenn sie sich dann darauf stützen kann. Also da will ich nicht drüber urteilen.
Salesman-Problem. Am Ende des Tages gibt es Entscheidungen, die zwar nicht begründbar, aber praktisch sind. Bei UPS haben sie sich irgendwann dazu entschieden, dass man immer nur in eine Richtung abbiegt, wenn es der Navigation erlaubt.
Ja.
Und dadurch sind sie effizienter,
ja,
weil man dann einfach die Fahrtgelegenheiten der möglichen Wege, die man fahren kann, massiv reduziert. Und so kann man sich dann auch dem Salesman-Problem annähern, wann man wo welchen Punkt wie erreicht, ganz ohne Quantencomputer.
Ja, das ist mega cool. Und wo wir bei Entscheidungen sind, können wir nochmal zu auch einem anderen mathematischen Bereich, der sehr, sehr praktische Anwendungen hat, nämlich Spieltheorie. Weil Spieltheorie klingt jetzt so, ich kann jetzt ausrechnen, wie ich bei Monopoly am besten, welche Straße ich zuerst kaufe. Gibt's auch Forschung zu. Aber es hat auch praktische Auswirkungen, nämlich wie kann ich auch in einer komplexen Welt die bestmögliche Entscheidung oder die optimale Entscheidung für mich treffen. Und ja, da gibt's ganz, ganz viele, also tatsächlich steckt da auch sehr viel komplizierte Mathematik dahinter, was man sich vorstellen kann, weil ja unsere Welt sehr kompliziert ist und das manchmal halt auch nicht, also wenn wir jetzt beide gegeneinander antreten bei irgendwas, dann du bist ein sehr schlauer Mensch. Das heißt, ich muss mir ja überlegen, wie du wahrscheinlich handeln würdest, aber du überlegst dir ja, wie ich auch handeln würde. Und diese Deduktion, die wir beide machen und aufeinander abstimmen, das wird dann kompliziert und wahrscheinlich gibt es dann keine beste Handlung.
Seit du gesagt hast, wie wir gegeneinander antreten, muss ich darüber nachdenken, im besten Emirat der Welt, in Dubai, gibt es jetzt demnächst die Meisterschaft im Car-Wrestling. Es beginnt damit, dass vorne auf Fahrer- und Beifahrersitz die zwei Wrestler sitzen, dann gibt es ein Startsignal und dann geht es darum, wer als erster den anderen kampfunfähig kämpfen kann.
Und sie starten,
Im Auto.
Und sie fahren währenddessen.
Nein, das Auto ist stationär, aber sie, also anstatt sich nur mit den Händen und Armen zum Beispiel zu würgen, benutzen sie dann den Anschnallgurt des Autos, um einander zu choken. Und das ist jetzt next big thing, nachdem man gesagt hat, hier, wir lassen erwachsene Männer, die den ganzen Tag nichts anderes als Kampfsport machen, sich gegenseitig verprügeln, sagt man jetzt, und wir machen das spannender, wir machen den Raum noch kleiner.
Aber warum in einem Auto? Vor allem, man sieht doch dann wahrscheinlich auch schlecht, wenn man
sich. Man kann viele Kameras, um sein Auto positionieren. Aber
das ist ja verrückt, ja, okay.
Dirk, das Bild von wenn wir gegeneinander antreten, hat mich ein bisschen derailed. Aber wir werden jetzt von einem völlig unfairen, autoritären Staat gefangen genommen. Und das heißt, wir haben eure iMessage-Kommunikation aber doch geknackt mit unserem Quantencomputer. Die war nämlich noch gar nicht postquantenverschlüsselt. Manon hatte das Update noch nicht runtergeladen.
Nein!
Und Spieltheorie beschäftigt sich dann immer zu Fragen wie, du und ich, wir beide bekommen gesagt, wenn du snitcht, bekommst du eine geringere Strafe, außer ihr tut es beide, dann bekommt ihr beide eine hohe Strafe. Oder wenn du den anderen verrätst, wird nur er bestraft und nicht du. Und so verschiedene Szenarien halten wir jetzt beide dicht, verraten wir beide einander. Und da gibt es ja extrem spannende Simulationen, wo man das im großen Stil angelegt hat. Und in dieser Situation mit, wir beide sind gefangen und je nachdem, wie du dich entscheidest und wie ich mich entscheide, habe ich einen Vor- und Nachteil. Da gibt es ja die Tit-for-Tat-Strategie, die am vielversprechendsten ist. Also, dass ich dir so lange wohlgesonnen bin, bis du mich über den Tisch ziehst, ob danach ziehe ich dich auch über den Tisch.
Ja, das Spannende ist, also da, das ist ja das Gefangenen-Dilemma und man kann das entweder so einmal durchspielen, da gibt es auch ein Nash-Gleichgewicht, also da gibt es für uns beide eine optimale Handlungsstrategie, die für uns beide eigentlich am besten wäre, wie wir handeln sollten. Was du jetzt ansprichst, ist, wenn man das mehrmals immer wieder durchspielen würde. Und da gibt es diese verschiedenen Strategien, wo man sich angucken kann, wie das ausgeht. Das ist mega spannend, diese Simulation. Ja, da gab es irgendwie dann 60 verschiedene Strategien oder so, die durchgespielt wurden. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, und Tit for Tat war, genau, du bist mir so lange wohlgesonnen, bis ich dich einmal verrate. Ne? Und dann
Also, wenn ich dir jetzt sage, ich würde dich ja nicht verraten, dann könnte es ja schon sein, dass bereits das eine Finte ist.
Genau.
In der ich darauf hoffe, dass du dann denkst, ich verrate dich auch nicht. Und weil ich denke, Manon wird mir bestimmt glauben, ich habe da so nett erzählt, dass ich sie nicht verraten würde. Mhm. Und ich sie dann verrate, habe ich einen besseren Outcome. Also, es ist, die Theorie ist natürlich interessant und lässt sich auch interessant simulieren mit Durchläufen und Zufallsgeneratoren. Auch das die Frage, gibt es Zufall, möchte ich gleich mit dir noch besprechen. Aber am Ende des Tages sind Menschen ja so viel komplexer als diese Modellannahmen. Und Tom Scott hat ein großartiges Video, wo er Leute um Geld spieltheoretische Probleme hat spielen lassen.
Ach, cool.
Also, ich möchte nicht zu sehr derailen, aber wenn du irgendwann mal eine Stunde hast, guck es dir an, weil sie da halt im Kreis zusammensitzen und so Sachen wie, jeder muss eine Wette abgeben oder jeder muss etwas behaupten. Also alle kriegen Umschläge und müssen dann sowas behaupten, wie welche Zahl drin steht. Und wer am weitesten von der Zahl weg ist, die er behauptet zu haben, kriegt dann am meisten. Also ganz viele von diesen spieltheoretischen Problemen haben sie durchgespielt. Denn das ist ja eine der Sachen, die mich sehr enttäuscht ist, wenn man das erste Mal große Magazine wie die Spiel bzw. Game, das Spieltheorie-Magazin schlechthin, in die Hand bekommen und denkt, ja, die Wissenschaft hat sich mit Spielen auseinandergesetzt. Und Spiele sind dann in folgendem Simulationsbeispiel nach folgender Formel ergeben sich. Ja, nun, also ich kenne Spiele, die langweiliger sind, aber das ist schon was, da muss man, also Spieltheorie ist ein irreführender Name. Aber wo ich dich gefragt habe, Manuel, gibt es Zufall?
Ich würde sagen, ja. Und zwar dadurch, also zumindest soweit wir wissen, wegen der Quantenphysik alleine.
Also ich als Astrologie-Podcast muss natürlich sagen, es ist kein Zufall.
Natürlich nicht, je nachdem, wie die Sterne stehen.
Nein, aber der Laplace'sche Dämon, der davon ausgeht, wenn du alle Konstellationen kennen würdest, da kannst du alles vorhersagen.
Ja, der gilt für die klassische Physik. Also das zumindest, ich sage jetzt, soweit wir wissen, weil wir haben keine, wir haben ja nicht sowas wie eine Weltformel oder generell in der Physik ist es ja so, wir haben Beobachtungen, wir leiten daraus Modelle ab, Theorien ab, die wir Theorien auch nennen, die wir testen können. Und aktuell wissen wir haben zwei Grundpfeiler. Das eine ist die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein, die quasi unsere astrologischen Konstellationen unter anderem sagen, wo wir das alles mit ausrechnen können. Aber mit der wir Kosmologie und so betreiben, sehr gut getestet. Auf der anderen Seite haben wir die Quantenphysik, mit der wir Teilchen, alles, was mit Teilchenphysik zu tun hat, vor allem alles Kleine und sowas berechnen. Und wir wissen aber, dass diese zwei Frameworks so gar nicht zusammenpassen. Und bei der Quantenphysik, du hast es vorhin schon gesagt, da hat man es ja nicht mehr mit also binären Zuständen oder so zu tun, sondern da kommt das Zufallselement mit rein. Also das bedeutet, dass ich Quantenzustände können in überlagerten Zuständen zum Beispiel sein. Also ich kann ein Elektron haben, das sowohl hier als auch hier ist. Und erst wenn ich es messe, ist es dann an einem der beiden Orte. Ich kann angeben, mit was für einer Wahrscheinlichkeit, welcher der beiden Orte ich es auffinden werde. Aber ich kann nicht exakt vorhersagen, für dieses eine Elektron werde ich dieses Ergebnis bekommen. Und das ist alles super kontraintuitiv. Und wir wissen jetzt nicht, ob das der Weisheit letzter Schluss ist oder ob dahinter vielleicht doch noch irgendwas anderes steckt. Aber laut dieser Quantentheorie gibt es auf jeden Fall Zufall und das ist inhärent einfach in der Natur verankert.
Für den praktischen Zufall in der Informatik benutzt man Dinge, die schwer vorhersehbar sind, wie zum Beispiel Lavalampen.
Ja, das ist so cool.
Ich hätte so gerne eine von den Cloudflare-Lavalampen. Mhm. Das Problem ist, das letzte Mal, dass ich geschaut habe, wurde eine für $8,500 verkauft. Dieser Podcast ist Community finanziert. Wenn ihr im Prinzip Teilhaber an dieser Cloudflare-Lavalampe haben wollt, dann aber unabhängig davon, es gibt hier keine Werbung, denn Werbung stört mich. Wie sehr bist du in dem, was du machst, durch Werbepartner eingeschränkt? Gibt es dann, dass D-Wave zum Beispiel sagt, wir würden gerne bei euch publizieren und du machst dir auf einmal Gedanken, kann ich jetzt noch so negativ über Quantencomputer schreiben?
Okay, nee, wir sind journalistisch unabhängig. Also das ist ganz wichtig. Wir haben, wer auch immer jemals auf unsere Website geht, spektrum.de, macht das gerne. Da findet ihr sehr viel Werbung. Also von denen bekommen wir natürlich Geld, aber das ist Werbung für Aldi oder so. Wir schreiben nicht über die, sondern die haben dann ihre Werbeplatzierung. Im Podcast wird manchmal Werbung auch eingeblendet, aber nicht von uns gesprochen. Also wir berichten unabhängig von solchen Dingen. Ja, genau. Deswegen versuchen wir auch jetzt, wir haben jetzt auch keine Texte von Firmen oder sowas bei uns. Ja.
Wir können es schneiden, wenn es ein zu großer Interessenskonflikt ist. Aber bei mir ist es so, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, dann sind das Leute, denen ich grundsätzlich erstmal positiv gegenüber eingestellt bin. Deswegen rede ich mit ihnen, weil sie mir was Interessantes zu erzählen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass in der Schnittstelle aus Forschung und Privatwirtschaft durchaus interessante Themen existieren,
ja,
über die man dann aber sachlich distanziert berichten möchte und nicht optimistischer, weil die haben einen so nett zum Mittagessen eingeladen.
Ja, nee, also wir haben ja auch ganz klare Policies, was sowas wie Einladungen oder sowas eingeht. Ich muss sagen, dass ich auch generell, also ich habe relativ wenige also ich berichte ja viel über Mathematik, da haben wir schon mal wenig Industrie meistens. Bei Quantencomputern, da kommt es mir natürlich unter, dass wir auch Startups oder so haben. Da achte ich aber immer darauf, dass wenn ich mit jemandem aus einem Startup spreche, ich halt auch dann immer noch mit einem Wissenschaftler noch rede, der nicht bei einem Startup ist oder so. Wobei ich sagen muss, dass wenn ich auch mit Personen von Startups gesprochen habe in der Branche, die Entwickler waren, also die wirklich die Forschende waren, da habe ich auch selten dann so einen Hype mitbekommen. Also die sind dann meistens viel bodenständiger auch. Das merkt man halt einfach. Ne? Das sind dann halt auch Physiker und die sagen, ja, finden das cool natürlich, aber die reden da auch ganz normal so, ja, aber das müssen wir noch überwinden, das müssen wir noch überwinden, die Probleme gibt es noch. Also die Erfahrung habe ich auf jeden Fall gemacht. Aber wie gesagt, es passiert eigentlich so gut wie nie, dass wir nur mit jemandem von einem Startup gesprochen haben, sondern becken das immer noch mit jemand Unabhängigen. Und das andere ist KI natürlich. Da hat man es auch teilweise mit Firmen zu tun. Aber auch da selber Grundsatz. Ich spreche auch immer noch mit unabhängigen Forschenden. Und dann habe ich das Gefühl, kriegt man schon ein ganz gutes Bild so davon.
Ein Thema, das ich noch vorgeschlagen hatte in unserer Vorbesprechung, war Statik, weil ich da finde, dass man sehr gut sehen kann, wie Menschen und Mathematik zueinander finden mussten. Denn Statik ist ja über Jahrtausende Erfahrungswissen gewesen. Also, dass Leute ein Gefühl entwickelt haben für dieses Material, kann das. Und wenn man, ich bin heute am Kölner Dom vorbeigefahren, der hat außen in der Struktur große Pfeiler, die hat man nicht aus ästhetischen Gründen gebaut, sondern man wusste, man muss irgendwie die Last aus der Wand und aus dem Dach ableiten. Also baut man da einen dicken Pfeiler und den baut man so dick, dass das Dach nicht einstürzt. Dafür musste man vorher 1000 Jahre solche Gebäude bauen, wo die Dächer auch immer mal wieder eingestürzt sind, um zu wissen, was kann ich riskieren? Wie filigran darf denn ein gotisches Gerippe überhaupt sein, dass es noch trägt? Und heute ist es ja so, dass obwohl wir extrem gute Materialforschung haben und vieles vorher berechnen können, gilt in der Statik immer noch der Grundsatz, am Ende kommt eine Null dran. Also alles wird Faktor 10 überberechnet. Mhm. Bei Flugzeugen ist der Faktor teilweise noch höher. Also dass Flugzeuge auf Turbulenzen ausgelegt sind, die in der Erdatmosphäre gar nicht vorkommen können, weil es einfach sehr schlecht für die Firma aussieht, wenn das Flugzeug in der Luft Flügel verliert. Mhm. Grüße gehen raus an Boeing. Ich stehe in meinem Leben und habe keine Interessenskonflikte mit dem Boeing-Konzern, nachdem ihre Whistleblower da Schwierigkeiten hatten. Aber das ist ja etwas, wo die Menschheit irgendwann das Erfahrungswissen tatsächlich praktisch umsetzen konnte und mit Zahlen belegen konnte. Warum funktioniert eine Spannbetonbrücke? Das nicht nur, weil wir haben jetzt viele von denen gebaut und die haben funktioniert, sondern wir können jetzt auch berechnen, warum die funktionieren. Das ist, glaube ich, etwas, wo Menschen sehr intuitiv verstehen, warum gut ist, dass jemand, der von Mathematik schon mal gehört hat, da einen Blick drauf geworfen hat. Und trotzdem bauen wir das immer noch mit einer riesigen, riesigen Risikomarge, weil wir der Mathematik nicht vertrauen, auf Nummer sicher gehen wollen?
Ja, es ist, also man muss sagen, alles, was mit Fluiddynamik zum Beispiel zu tun hat, was ja gerade mit Winden oder so, du baust ja immer irgendwas und du hast dann vielleicht Wetter und Wind und sowas, das ist halt super schwer vorherzusagen, beziehungsweise das kann man simulieren, ja, aber man geht dann doch lieber nochmal auf Nummer sicher, falls ein Supersturm irgendwas halt kommt. Ich habe letztens einen Podcast gehört, da ging es um ein Gebäude in New York, du nickst schon, du weißt, wovon ich spreche.
Veltassium hatte da vor einem Jahr ein sehr gutes Video drüber, wie einer Studentin aufgefallen ist, dass die Fassade, so wie sie gebaut ist, ja eine Schwachstelle hat.
Ja. Genau, ich habe es in einem New York Times Podcast, glaube ich, gehört. Cool, also ich wusste gar nicht, das Veritasum-Video muss ich mir mal anschauen. Ja, weil das Gebäude wurde halt irgendwie falsch gebaut. Also auf die Wetterseite wurde da die schwache Seite gebaut und die haben sich so architektonisch ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Ich glaube, weil unter dem Gebäude eine Kirche oder so war oder irgendeine Glaubensstätte und die... Das war eine komplizierte Geschichte. Ich müsste mir nochmal nachgucken. Aber auf jeden Fall war dieses Gebäude, hatte so eine bestimmte Besonderheit, dass es irgendwie so auf Stelzen war und so aussieht, als könnte es gar nicht so richtig stehen. Aber eigentlich wäre es statisch kein Problem. Allerdings genau hat man gerade die Schwachstelle in die Wetterseite reingebaut. Und das hat eine Bachelorstudentin irgendwie so rausgefunden und hatte nicht erwartet, dass da, dass es überhaupt irgendwelche, Folgen haben könnte.
Spieltheorie Atombombe, steigen wir dadurch wieder ein.
Ja, ich habe noch einen sehr spaßigen.
Entschuldigung. Zeigt gut. Diese Folge nicht eurer Katze.
Ja, ich habe noch ein Thema, ein Beispiel aus der Spieltheorie, das ich sehr eindrücklich finde, sage ich mal, aus der Geschichte. Und zwar, die Spieltheorie hat quasi John von Neumann begründet, der auch unter anderem mehr oder weniger die Grundlagen für den Computer gelegt hat, der in der Quantenphysik, über die wir ja auch gesprochen haben, sein Unwesen getrieben hat. Also der Mann ja, war sehr umtriebig, auch im wahrsten Sinne des Wortes. Der hat ja auch gerne gefeiert und so. Und hat beim Pokern, weil er das Pokerspiel so toll fand und abends mit Freunden immer zusammensaß, hat er quasi die Spieltheorie begründet, also die wirklich in so ein mathematisches, strenges Fundament gegossen. Und der von Neumann hat auch an Manhattan Project halt mitgearbeitet, was ja zu der Zeit bei sehr großen Wissenschaftlern, sage ich jetzt mal, in den USA auch gängig dann war. Hat also an der Entwicklung der Atombombe auch maßgeblich mitgearbeitet. Und nicht nur das, also er hat da nicht nur technisch mitgearbeitet, sondern er war dann auch im Komitee, um die Bombardierungsstrategie gegen Japan auszuarbeiten, also als dann auch wirklich nukleare Waffen zum Einsatz kamen. Und er hat mittels Spieltheorie quasi ausgewertet, welche Städte angegriffen werden sollten. Und das finde ich halt total krass.
Ja, wobei hier auch noch dazu kommt, da kann er so schön rechnen, wie er will. Roosevelt hat damals gesagt, weil er Flitterwochen in Osaka gemacht hat, dass man Osaka nicht bombardieren soll. Das sei so eine schöne historische Stadt. Und ich denke bis heute, spieltheoretisch am cleversten wäre es gewesen, ein unbewohntes Stück Land zu nehmen, wie zum Beispiel einen Wald, zu zeigen, wir haben diese Bombe, zu behaupten, wir haben 100 davon und wenn ihr nicht kapituliert, dann werfen wir die alle.
Ja, das wäre die deutlich bessere Variante gewesen, natürlich.
Deswegen, Herr Merz, wenn Deutschland eine Atombombe braucht, Sie wollen mich in Ihrem Komitee. Aber das ist so eine der Sachen, die Mutual Assured Destruction, also dass Atomwaffen Sicherheit garantiert, indem wir wissen, dass wenn die eine Nation die andere bombardiert, die sich wehren kann, zurückschlägt, hat viele Jahre relativ gut funktioniert. Also es kam nicht zu einem Atomkrieg zwischen Atommächten bisher?
Ja, aber es ist halt, also ich finde es äußerst bedenklich, wie gesagt, dass jemand, der die Spieltheorie erfindet, also erstmal an solchen krassen Entscheidungen beteiligt ist. Und John von Neumann war auch zum Beispiel immer ein Befürworter für einen atomaren Erstschlag gegen die Sowjetunion. Also es gibt Interviews von ihm, wo er sagt, man sollte die Sowjetunion jetzt sofort angreifen, weil er der festen Überzeugung war, dass es einen Atomkrieg geben wird. Er lag zum Glück falsch. Aber das andere ist, ja, du hast natürlich recht, es hat im Kalten Krieg ja irgendwie funktioniert, aber trotzdem braucht es in vielen Staaten halt echt nur eine Person, die handelt, um zu sagen, wir bombardieren das jetzt. Und ich glaube, alle Experten sind sich einig, dass wenn einmal eine Bombe gezündet wird, dass es ja nicht bei dieser einen bleibt. Also dann kommt die Antwort, dann kommt die Rückantwort, dann mischen sich am Ende noch andere Staaten ein. Wir haben ja jetzt relativ viele Atommächte inzwischen.
Also offiziell nicht, ja. Aber die inoffiziellen sind halt ein Thema. Also
ja.
Offiziell haben die Franzosen, die Briten, die Amerikaner, die Russen, Indien und Pakistan Atomwaffen. Nordkorea behauptet, welche zu haben und hat plausible Tests gemacht, die durch Erschütterung das nahelegen. dann ist die Frage, Iran, Atomwaffen, ja, nein, schwierig. Israel hat sehr wahrscheinlich welche und es ist für Israel sehr gut, wenn der Rest der Welt zumindest glaubt, dass sie welche haben, wobei da auch die Frage ist, wo die genau hergekommen sein sollen. Dann gibt es verstreute Atomwaffen vom Ende der Sowjetunion, wo vermutlich Nordkorea auch einige ihrer Waffen her haben. Mhm. Also erwähnte ich, dass mich Atomwaffen sehr interessieren.
Nee, aber gut, ja, und ich finde, ja, also es ist, da, das ist so ein spieltheoretisches Problem, also ein Problem, das mit Spieltheorie untersucht wird. Dann kommt man notgedrungen aber auch noch auf eine sehr große Schwachstelle von der Spieltheorie, die geht davon aus, dass Personen logisch-rational handeln. Und
tatsächlich eine Unterhaltung, die ich öfter hatte, mit der Frage, was ist, wenn jetzt tatsächlich mal eine Atombombe fällt? Möchte man dann wirklich der sein, der sagt, ich gehe jetzt drauf, aber dich nehme ich mit? Oder möchte man, also wenn ich eh weiß, es ist für mich unumgänglich, dass ich jetzt sterbe, warum der Gegenschlag? Also muss ich wirklich als mein Erbe hinterlassen, dass ich den, der den Fehler gemacht hat, auch noch umgebracht habe?
Ja, aber viele Menschen handeln so.
Und ist ja generell ein Thema, Atomwaffen in meinem Hinterkopf, aber in der Forschung, vor allem in den USA, aber auch in Europa, ist das Militär ein relevanter Arbeitgeber für, also Contractors, die Waffen herstellen, für Mathematiker, für Informatiker, für Physiker. Und wir hatten nicht über ihn gesprochen, aber Smarter Every Day, der auch ein Science-YouTuber, der hat früher als Raketenkonstrukteur gearbeitet. Und ich finde das immer krass, dass er heute sagt, ja, er ist ja ein Christ, der seine Familie liebt und er möchte Produkte in Amerika machen, die nachhaltig sind, The Destin von Smarter Every Day. Und der hat halt an den Bomben mitgebaut, mit denen dann die Mädchenschule im Iran weggesprengt wird. Mhm. Und ich finde das extrem irritierend zu sehen, dass Menschen, die so die Grundkonstanten erforschen, auf denen unsere Welt funktioniert, am Ende des Tages fürs Geld dann zu Konzernen gehen, die sagen, ja, wir machen damit Krieg.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, beziehungsweise wenn der Verlag dazu eine andere Richtlinie hat, dann können wir auch das wieder schneiden. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Bundeswehr sagt, wir wollen bei euch werben, weil so viele Physiker arbeiten ja auch für die Bundeswehr, wäre das etwas, womit du Probleme hättest?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der Verlag dazu steht. Die Bundeswehr hat, soweit ich weiß, noch nicht bei uns angeklopft. Aber ich sehe die, also ich spreche jetzt mal als Privatperson, das ist ganz klar damit
nicht. Nicht als Atomwaffenminister.
Nicht als, genau. Nein, ich habe ja auch bei so einem Matschlauf mitgemacht, was man halt so macht, so ein Strong Viking. Und dann dort hat natürlich die Bundeswehr auch geworben, was ja auch irgendwie sinnvoll erscheint, weil Leute, die halt gerne durch Matsch wandern, werden vielleicht auch mal zur Bundeswehr
gerne
gehen.
Gerne für Deutschland durch Matsch wandern.
Ja, genau. Also ich habe da es ist sehr schwierig. Also ich denke mir einerseits, braucht man irgendwo natürlich Militär? Ja, also es wäre leider, also es wäre schön, wenn man es nicht bräuchte. Es wäre aber sehr naiv zu sagen, wir brauchen es nicht. Vor allem in Zeiten wie diesen, wo man ja sieht, dass es Kriege gibt. Und ich möchte ja weiterhin in einem Land leben, wo ich einfach so frei meine Meinung sagen kann. Das finde ich natürlich sehr schön und sehr wichtig.
Das ist ja ein praktischer Teil der Spieltheorie, dann mit der Frage mit Teller und der Wasserstoffbombe und der Frage, reicht es, die Welt einmal zerstören zu können? Oder müssen wir gewährleisten können, die Welt mehr als einmal kaputt bomben zu können, damit auch das Ausschalten unserer Erstschlagkapazität nicht mehr reicht? Also Atom-U-Boote sind ja genau das, sie sind irgendwo, keiner weiß genau wo, damit man einen Zweitschlag hat, der irgendwo im Meer versteckt ist. Und da gibt es interessante mathematische Abwägungen und ich bin rückblickend entsetzt von den Leuten im Manhattan-Projekt, die ja in der Wissenschaft wirklich Leuchttürme waren, die Theorien begründet haben, die bis heute Relevanz haben, die man heute lernt, wenn man Physik studiert.
Ja.
Und die trotzdem, als der Ruf kam, gesagt haben, ich mache da mit.
Ja.
Und die Liste derer, die sich wirklich verweigert hat, ist erschreckend klein. Vor allem, wenn man sich dann noch anschaut, wie wenig ihnen gedankt wurde. Also ich hatte die Biografie von Robert J. Oppenheimer gelesen, dem ja wegen seiner kommunistischen Umtriebe dann immer wieder mitgespielt wurde. Man sich auch denkt, das ist so verrückt, dass ihr ihn geködert habt mit, du möchtest doch was für dein Land tun, und danach fällt ihm trotzdem Sinn im Rücken. Aber.
Ja, ich frage mich, wie das heute wäre, ob das heute anders wäre, wenn ich ehrlich bin. Also auch mit Blick auf die Geschichte könnte man ja denken, dass man vielleicht in mancherlei Hinsicht auch ein bisschen schlauer ist, aber leider lernt man dann doch relativ wenig aus Geschichte, zeigt die Geschichte. Deswegen, ja, ich finde es eine gute Frage, danach zu denken, gerade in der heutigen Zeit, wo ja wieder die Weltlage einfach erschreckend ist. Und wenn jetzt Deutschland oder Europa dazu aufrufen würde, die führenden Fachleute zu versammeln, um an einer Waffe zu bauen, um sich zu verteidigen, wie viele Leute den Ruf verweigern würden und welche wer nicht.
Das erlebt man ja in der KI-Debatte gerade. Ein Gast, den ich mal da hatte, ja. Joscha Bach, ist da der Auffassung, es ist Zeit, den Todesstern zu bauen, um die sein zu können, die sich gegen die anderen verteidigen, denn wir können nicht riskieren, dass autoritäre Staaten vor uns die bessere KI haben. Also wenn China es schafft, vor uns große Durchbrüche zum Thema Agentic AI zu haben und dann uns kontrollieren kann, wollen wir nicht Spielball Chinas sein. Mhm. Das als Begründung, also ich finde, wir müssen in Anbetracht der Investitionen, die in KI passieren, auch KI als Waffe begreifen und dürfen nicht nur sagen, ja, das kann jetzt lustig beantworten, ob meine Katze Pfannkuchen essen kann. Mhm. Sondern ja. Da steckt, also gerade gab es ja die großen Contracts zwischen Anthropic und dem US-Militär, hat es nicht geklappt und dann ist OpenAI gekommen und hat gesagt, wir aber. Und ja, das ist, also bei all dem Spaß, den man an der Theorie hat, wenn wir über die praktische Anwendung von Mathematik reden, dann darf man nicht übersehen, ein großer praktischer Teil ist im Militär.
Ja. Ja, wobei ich denke, das darf natürlich niemals oder sollte niemals Hindernisgrund sein, an Grundlagenforschung weiter zu forschen, weil Grundlagenforschung natürlich auch sehr viel ermöglicht und größtenteils würde ich behaupten auch Gutes. Aber ja, das sind natürlich immer Gedanken, die man sich spätestens seit Kernwaffen halt immer wieder stellt, gerade wenn man auch in der Physik halt tätig ist, aber in der Mathematik genauso, wie du ja sagst, ist ja, ja, Spieltheorie wird dann überall verwendet. Genau, KI baut ja auch auf Mathematik oder so auf und auf Informatik wird dann da eingesetzt, ob man ja, also deswegen finde ich es ja auch wichtig, dass führende Persönlichkeiten in der Forschung, und das passiert ja auch, also es gibt ja sehr viele Nobelpreisträger oder so, die sich zum Beispiel dagegen aussprechen, Kernwaffen zu benutzen oder die neue Statute fordern, um immerhin die Sicherheit zu erhöhen, weil die sagen, ja gut, das ist unrealistisch, dass wir alle zum Abrüsten bekommen, aber immerhin uns vielleicht auf ein paar Regeln einigen und so und das versuchen und das ganz viele unterschreiben. Und das in ihrer Verantwortung sehen, weil das halt eben sehr intelligente Fachleute sind, die diese wo die Technologien, auf denen ihr Wissen quasi begründet. Die Frage ist, hört man auf sie? Hm. Und das ist halt leider das.
Da gab es spieltheoretisch ein Szenario, das hat die Anna Jacobs in ihrem Buch Atomic War beschrieben. Ich finde das nach wie vor total faszinierend. Die Amerikaner haben sichergestellt, dass als sie ein gutes Früherkennungssystem für Atomwaffen hatten, dass dieses System broadcastet. Also dass es nicht nur verschlüsselt für sie sendet, sondern dass es so verschlüsselt sendet, dass, oh, dann haben wir eine Aktentasche am Flughafen vergessen. Was ist, wenn die Russen die finden? Da steht ja drin, wie man dieses System hören kann. Mhm. In der Idee, die russischen Satelliten sind viel schlechter. Wir wollen, dass sie unsere mithören, um zu wissen, dass wir sie nicht angreifen.
Mhm.
Und das finde ich so interessant, dass man sagt, wir trauen denen nicht zu, dass die ein gutes System ins All bringen, das überprüft, also all das, dass wir in der Lage sind, in Echtzeit zu erkennen, wenn irgendwo eine Rakete auf der Welt startet, durch die Wärmesignatur.
Ja.
Und dass man sagt, ja, die russischen Satelliten sind so schlecht. Lieber schenken wir denen unsere teuren amerikanischen Informationen, damit die guten Informationen haben und nicht aus einem falsch positiv den Angriff machen. Mhm. Und dahinter dann wieder die Logik von, wie kriege ich dich dazu, überhaupt Interesse an einer Information zu haben, die dann ultimativ dazu führt, dass du glaubst, du hast einen Vorteil, aber sie macht mich sicherer.
Ja.
Das sind schon beeindruckende Überlegungen. Und ich glaube, mit denen kann man auch sehr viel Gutes in der Welt machen, abseits von Atomwaffentricks der Spieltheorie dahinter.
Nein, ja, genau. Also das war jetzt natürlich ein Negativbeispiel von Spieltheorie mit John von Neumann, finde ich. Allerdings, ja, ganz abgesehen von allem Guten, wo man das und allen praktischen Anwendungen, wo man das halt benutzt, wo es halt auch wichtig ist, ja. Und ich finde nur, es gibt immer viel Idolisierung von einzelnen Personen und dann kann man da immer wieder so sagen, naja, ja, er hat das zwar begründet und er trotzdem ist er für einen Erstschlag gewesen. Und ob das aus spieltheoretischer Sicht wirklich so optimal gewesen wäre, wage ich zu bezweifeln. Also ich glaube nicht, dass er diese Aussagen auf Rechnung gestützt hat.
Es ist ein kurzes Spiel.
Ja, es ist ein sehr kurzes Spiel, genau.
Ja, wir haben angefangen mit, lass uns über praktische Anwendungen reden. Wir haben sehr viele gefunden. Haben wir was vergessen?
Wir haben noch überhaupt nicht über Wahlen gesprochen, zum Beispiel. Wir können das aber auch gerne auf ein andermal vertagen.
Wir können das gerne machen. Wir können es vielleicht auch tatsächlich dann zu einem anderen Zeitpunkt machen, weil ich im Rahmen meines Politikwissenschaftsstudiums mich viel auch mit so der Statistik hinter Hochrechnungsunwahrscheinlichkeiten auseinandergesetzt habe. Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen in meine Notizen schauen, bevor ich großmundig über etwas rede, das ich eigentlich besser wissen müsste.
Ja, gerne, ja.
Aber es hat mich sehr gefreut.
Ja, mich auch.
Und wenn ihr mehr Geschichten aus der Mathematik hören wollt, dann hört doch einfach den Geschichten aus der Mathematik-Podcast mit Manon und deinem Kollegen
Demian Nauer Goos.
Danke, Manon, für deine Zeit. Das hat mich sehr gefreut.
Ja, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist.
Und wir beenden die Aufnahme.